Das Land Nordrhein-Westfalen.
Unser Land.
Das industrie- und volksreichste Land der Bundesrepublik.
Geschichten aus 75 Jahren Nordrhein-Westfalen. Der Podcast zur Jubiläumsausstellung in Düsseldorf. Folge 1. Ein geheimer Ort. Ein Waldstück oberhalb von Urft, einem kleinen Dorf in der Eifel. Hier steht das holzverkleidete Einfamilienhaus von Harald Röhling. Eine Idylle. Nichts deutet darauf hin, dass das Grundstück einmal Ziel von Spionen aus dem Ostblock war. So friedlich das kleine Haus da liegt. Jahrzehntelang barg es ein Geheimnis.
Dieses Haus auf dem Grundstück, ja, mit zwei Garagen, Autoliebhaber halt. Das sollte dann nicht auffallen.
Harald Röhling öffnet die Tür zu der geräumigen Doppelgarage.
So, jetzt mal rein.
Keine Autos weit und breit. Stattdessen führt eine Treppe in den Berg hinein. Wir kommen zu einer mannshohen Panzertür.
Es wird ein bisschen lauter. Sehr geehrte Gäste, herzlich willkommen beim ehemaligen Ausweichdienst der Landesregierung. Hierhin wäre ein Teil der Landesregierung im Katastrophenfall gekommen.
Wir befinden uns in der Schleuse eines Atombunkers, dem sogenannten Ausweichsitz der nordrhein-westfälischen Landesregierung. Mittlerweile ist die Schutzanlage stillgelegt, doch in dem engen, steril gekachelten Raum hängen immer noch Gummianzüge und Atemschutzmasken an der Wand.
Verriegelt.
Hier hätte auch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident gestanden, wäre es im Kalten Krieg jemals zu einem Atomangriff gekommen. Mit ihm wären auch mehrere Minister nach Urft gebracht worden und knapp 200 Beamte, Fachleute aus den Düsseldorfer Ministerien.
Achtung, Achtung, werte Kollegen, soeben sind weitere 50 Beamte eingetroffen. Sie werden zurzeit in die Räumlichkeiten eingewiesen. Bitte die Flure frei halten. Ende der Durchsage.
1000 Quadratmeter groß ist die Bunkeranlage, die ab 1962 in den Berg gegraben wurde. Ein Ausweichsitz für eine Landesregierung. Das ist einzigartig.
Nordrhein-Westfalen ist das einzige Bundesland, das einen eigenen Bunker für die Regierung, nicht für die gesamte Regierung, für Teile der Regierung, in der Eifel errichtet hat, um da eben die Regierungsfähigkeit, die Funktionsfähigkeit des Landes im Atomfall sicherstellen zu können.
Erklärt Peter Henkel von der Stiftung Haus der Geschichte Nordrhein-Westfalen. Er hat sich mit der Geschichte des Bunkers beschäftigt. Die Original-Garagentür, mit der der Bunker getarnt wurde, und andere Einrichtungsgegenstände aus der Anlage sind derzeit auch in der Jubiläumsausstellung in Düsseldorf zu sehen. Titel: Unser Land – 75 Jahre Nordrhein-Westfalen. Wie kam es dazu, dass Nordrhein-Westfalen in der Zeit des Kalten Krieges eine eigene Schutzanlage für seine Regierung baute?
Nordrhein-Westfalen, wie die ganze Bundesrepublik, war natürlich auch durch den Kalten Krieg betroffen. Das war ein großes Thema, die Ost-West-Konfrontation, die Bedrohung durch einen Nuklearkrieg. Und eigentlich gibt es schon erste Überlegungen zu einem Bau von Atombunker für Landesregierung 1953. Schon da gibt es die erste Idee zu solchen Bunkeranlagen, die werden aber gar nicht realisiert. Aber dann wird die Bedrohungslage so groß, dass der Bund einen eigenen Bunker baut, gleichzeitig aber auch die Landesregierung auffordert, das auch zu übernehmen.
Die Planungen dauern einige Jahre. Doch ab 1962 rollen in Urft die Bagger an. Doch konnte ein so großes Projekt geheim bleiben?
Als man dort in dem Ort Urft den Bau beginnt, teilt man der Bevölkerung nicht mit, dass ein Atombunker der Landesregierung gebaut wird. Natürlich nicht, sondern offiziell sprach man zuerst von einem Wasserwerk, das gebaut werden sollte. Später hat man dann gesagt, es ist ein Bahnamt, das Bahnamt Eifel.
Besonders glaubhaft war das nicht, weiß Harald Röhling. Sein Großvater war an den Bauarbeiten beteiligt und wurde später Verwalter des Bunkers.
Die Leute im Ort wussten, dass es hier einen Bunker gibt. Wir haben den Bau miterlebt und der Bau war sehr sichtbar.
In der dreijährigen Bauzeit profitierte der ganze Ort. Viele Urfter vermieteten Zimmer an die Bauarbeiter. Abends waren die wenigen Gaststätten rappelvoll.
Als hier gebaut wurde, war richtig was los in der Umgebung. Ganz besonders gut war die Zeit natürlich für die Kneipen in der Nachbarschaft. Es gab auch den Urfter Hof, den Besitzer, den alten Weckmann, so hieß er, der soll sogar gesagt haben, noch ein Bunker und ich setze mich zur Ruhe.
Unterdessen scheut die Landesregierung keine Kosten und Mühen. 10 Millionen D-Mark investiert sie in den Bau. Er wird mit der damals modernsten Technik ausgestattet.
Da ist ein Hauptverteiler, der fürs Telefon, eine EMD-Wähleinrichtung. Also steht für Edelmetallmotordrehwähler.
Ein großer Raum, vollgestopft mit deckenhohen Metallkästen. Die beste Kommunikationstechnik, die vor 60 Jahren auf dem Markt war. Hier war die Vermittlungszentrale für die Anschlüsse innerhalb des Bunkers. 220 graue Wählscheibentelefone. Außerdem verbanden mehrere dicke unterirdische Kabel den Bunker mit der Außenwelt.
Und jetzt, nach fast 60 Jahren, klingelt immer noch das Telefon.
Schriftliche Nachrichten sendete man zur Zeit des Kalten Krieges per Fernschreiber. Im Fernschreiberaum des Bunkers stehen noch etwa 20 der grauen Geräte. Sie sehen aus wie klobige Schreibmaschinen, haben aber an der Seite Schlitze, aus denen gelochte Papierstreifen herausquellen.
Im Endeffekt ist der Fernschreiber halt ein normales Gerät, mit dem man die Nachricht zuerst vorschreibt. Ja, und dabei dann auf so einem Lochstreifen speichert. Ja, dann kann man diese Nachricht erstellen. Dann wird Verbindung aufgebaut zum anderen Apparat, also über Kabel oder über Funkstrecken. Ja, und dann wird die Nachricht eingelegt und in einem Rutsch übertragen.
Eine sehr robuste Technik, aber dennoch anfällig für Pannen, wie sich bei den regelmäßigen Übungen im Bunker herausstellte.
Problem war, die Leitungen waren dauerhaft geschaltet. Und zwar war es so, die wurden immer Schaltaufträge zur Post gegeben, welche Leitungen, welche Standleitungen wie geschaltet werden müssen. Es gab dann auch schon mal das Versehen, dass die Nachrichten, die von hier aus zur Bundesregierung gehen sollten, nicht nach Ahrweiler gingen, zum Bunker dort, sondern in Kall bei einem Unternehmen endeten. Und dann ist die Bundespolizei gekommen und hat das alles beschlagnahmt. Panik hatte nicht wirklich.
Bis 1989 wird im Bunker regelmäßig der Ernstfall geprobt. Denn in Nordrhein-Westfalen gab es schon seit der Gründung des Landes ein ausgeprägtes Bewusstsein für die Bedrohungslage.
Die Gründung 1946 findet ja schon in den Vorboten des Kalten Krieges statt. Also man muss sehen, es ist eine große Frage, wie geht man eben mit Deutschland um nach 1945? Vor allen Dingen, wenn man jetzt eben auf Nordrhein-Westfalen schaut, wie geht man mit dem Ruhrgebiet um? Und da gibt es auch Vorschläge beispielsweise der Sowjetunion, die sagen, naja, warum stellen wir nicht das Ruhrgebiet wie auch Berlin unter internationale Kontrolle, unter Vier-Mächte-Kontrolle? Und das wollen die Westalliierten, vor allen Dingen die Briten, verhindern und sagen, man misstraut der Sowjetunion und sagt, man möchte nicht, dass die jetzt auf diesen wirtschaftlich so wichtigen Raum Zugriff bekommt. Es gibt dann ja eben auch diese ganze Mobilisierung einer öffentlichen Meinung gegen die Sowjetunion mit Plakate, wie wir sie eben auch in der Ausstellung zeigen. Moskau will das Ruhrgebiet, Anfang der 50er Jahre. Man sieht also eine Figur, die sehr stark an Stalin erinnert, übergroß, der mit Panzern in der Hand auf das Ruhrgebiet zugreifen will.
Unter diesem Eindruck rücken etwa alle zwei Jahre Ministerialbeamte aus Düsseldorf in den Regierungsbunker in der Eifel ein. Die Schutzanlage war darauf ausgelegt, 200 Menschen 30 Tage lang zu beherbergen.
Es war immer ein gewisses Szenario vorgegeben von der NATO. Man hat NATO-weite Übungen. Und es musste eine bestimmte Lösung erarbeitet werden von den Beamten, die drin waren.
Geübt werden sollte unter möglichst realen Bedingungen. Das heißt, die Beamten übernachteten in engen Kammern mit dreistöckigen Etagenbetten. Bei einem echten Einsatz hätte noch nicht einmal jeder ein eigenes Bett gehabt. Sie sollten sich in zwei Schichten abwechseln.
Es ist eng. 200 Beamte drin, 100 Betten. Das heißt, 12 Stunden arbeiten, 12 Stunden ruhen, eine Schicht andersrum.
Ein Einzelzimmer war nur für den Ministerpräsidenten vorgesehen. Staatssekretäre und Minister standen immerhin zwei Bettzimmer zu. Die Unterbringung war spartanisch.
Hier auch mal Waschrollen. Rollen mit der Füße hier vorne. Also es gibt im Endeffekt zwei Waschräume im Bunker. Einen in der Bereich für die Minister. Dort sind dann fünf Waschbecken und eine Dusche für die fünf Personen dort. Und dies hier ist der andere Waschraum. Hier haben wir 9 Waschbecken und 2 Duschen für 195 Personen.
Immerhin war für ausreichend Seife und Zahnpasta gesorgt. und für Toilettenpapier, das in großer Menge eingelagert wurde.
Ja, zum Teil noch mit Lieferdatum 19.10.67. Das ist hier die Samariter 400. Das ist hier so eine Rolle. Nicht größer als eine normale Toilettenpapierrolle. Die heutigen Rollen haben 100 bis 120 Blatt. Die hat 400. Das ist ein bisschen dünner. Und die haben dann zu den Übungen immer moderneres, weicheres, dickeres mitgebracht.
Einziger Luxus, ein robuster blauer Haartrockner. Er wurde in den 70er Jahren an der Wand montiert, als die Haare der Beamten, gemäß der damaligen Mode, immer länger wurden. Die höhere Beamtenebene war damals noch eine reine Männerdomäne. Frauen waren deshalb nicht eingeplant. Gemütlichkeit war im Bunker nicht vorgesehen. Das Essen wurde im Flur serviert.
Die Theke dafür wird dann hochgeklappt. Ja, das kann man auf der ganzen Länge kann man es hochklappen, kann man hier den Töpfe hinstellen, Geschirr steckt darüber, konnte ich hier im Essraum selbst bedienen.
Zu essen gab es hauptsächlich Eintopfgerichte aus der Konserve. Szenenwechsel. Juni 1969 in einer Halle am Rande des Bonner Regierungsviertels. Während die Beamten im Eifler Bunker ihren Eintopf löffeln, machen sich auch die Bürger im Land Gedanken um ihre Sicherheit. Bei einer Bauschau in Bonn informieren sich interessierte Besucher über kompakte Bunkermodelle für den eigenen Garten. Baufirmen wittern ein lukratives Geschäft. Gerade hatte die Bundesregierung ein Förderprogramm für den Bau von Privatbunkern aufgelegt. 220 D-Mark pro Platz sollte es für kleinere Schutzräume geben.
Die sind tatsächlich abgerufen worden. Und wir haben mal recherchiert, gerade spannenderweise in Westfalen, im Münsterland, gibt es eine ganze Reihe von diesen Anlagen, die im Prinzip im Garten, im Hintergrundstück zum Haus entstanden sind. Aber das hat uns tatsächlich überrascht. Also als wir gehört haben, dieses Programm hat es gegeben, war die erste Reaktion, wer hat denn darauf reagiert? Aber es war doch breiter rezipiert, als man das auf dem ersten Moment vermuten würde.
Bei der Bauschau in Bonn rühren die Anbieter kräftig die Werbetrommel. Sie versuchen den Kunden den vielfältigen Nutzen von Heimbunkern schmackhaft zu machen, auch wenn gerade kein Atomkrieg stattfindet. Ein Vorschlag? Von Beatmusik geplagte Eltern könnten ihre Teenager kurzerhand in die Schutzräume verfrachten, um Ruhe zu haben. Zur Demonstration engagierten die Veranstalter extra eine Bonner Schülerband. Die vier Teenager spielten vor allem Songs im Stil der Beatles und der Rolling Stones. Das frühere Bandmitglied Michael Kranz erinnert sich.
Ja, und dann haben wir da gespielt und es kamen Leute vorbei, die interessiert zuschauten. Dann wurde hin und wieder mal die Tür zugemacht, um deutlich zu machen, dass man draußen nichts hört, wenn wir drinnen laut spielen. Das Ganze dauerte vielleicht 2-3 Stunden und dann war die Sache erledigt.
Eines wurde dabei klar. Für Bandproben waren die kleinen Privatbunker nicht wirklich geeignet. Von längeren Aufenthalten ganz zu schweigen.
Ja, es war sehr eng, denn neben den Menschen mussten ja auch noch die Verstärker, die Lautsprecher, die Orgel und die Gitarren da alle rein. Insofern war es schon sehr eng. Einer saß sogar halb in der Türe, wenn die Tür offen war, damit wir Platz genug hatten.
Im Vergleich waren die Platzverhältnisse im Eifler Regierungsbunker geradezu großzügig. Dort gab es sogar ein voll ausgestattetes Sendestudio.
Einschalten und nochmal einschalten.
Hier lagen für den Kriegsfall schon vorbereitete Sendungen bereit. Die Musikauswahl war allerdings eine etwas andere als die der Bonner Schülerband.
In den Sendungen war beispielsweise auch Musik schon vorgesehen, genau vorgegeben, welche Stücke werden wann gespielt. Dazu gehörte unheimlich häufig Edith Piaf, weil man von Edith Piaf ausging, dass sie beruhigend wirken könnte auf die Menschen mit ihrer Stimme, mit ihrer Musik. Ob das bei jedem Lied tatsächlich so beruhigend im Kriegsfall gewesen wäre, ist eine andere Frage. Aber das ist eben der Versuch, so eine Vorsorge zu treffen für den Kriegsfall.
Die Vorsorge scheint allerdings im Laufe der Jahrzehnte nicht mehr ganz so streng gehandhabt worden zu sein. Bei den Übungen im Bunker wurde das strikte Kontaktverbot zur Außenwelt für die Beamten nach und nach gelockert. Das weiß Harald Röhling aus den Erzählungen seines Großvaters. Zunächst verfielen die Beamten darauf, die Kinder des Bunkerverwalters loszuschicken, um für sie beim nächsten Kiosk einzukaufen.
Später war es so, dass Beamte auch selbst rausgegangen sind und das Abendessen nicht mehr hier im Bunker, sondern im Ort im Restaurant eingenommen haben. Da war es dann mit der Geheimhaltung etwas hinüber.
Auch Alkohol scheint am Ende reichlich geflossen zu sein. Der Bunkerverwalter beschwerte sich,
dass er nach den Übungen immer die Bierflaschen kastenweise und die Weinflaschen kartonweise im Bunker raustragen musste.
Möglicherweise kamen den Beamten schon damals Zweifel am Sinn und Zweck des Bunkers.
Man muss generell auch die Frage stellen, welche Funktion hätte dieser Bunker tatsächlich im Kriegsfall gehabt. Also wir kennen die Szenarien von Atomkriegen mit Fallout, also mit klimatischen Veränderungen, mit Strahlung. Was hätten diese 200 Menschen nach einem Monat tun sollen, wenn sie aus dem Bunker rausgekommen wären? Er ist Ausdruck von Hilflosigkeit. Also die öffentliche Hand muss auf diese Bedrohung reagieren. Man weiß, es besteht diese Gefahr und die ist ja auch eine sehr konkrete. Denken Sie an die Kuba-Krise. Und da will man Vorsorge treffen und man möchte irgendwie sicherstellen, dass man irgendwie über diese Krise hinwegkommt, dass man durch diese Katastrophe kommt. Und da ist dieser Bunker eine Möglichkeit. Man weiß aber auch, wie verzweifelt das Ganze ist.
Nach dem Fall der Berliner Mauer werden die Übungen im Bunker auch sofort eingestellt. 1994 wird die Anlage endgültig stillgelegt. Die Ministerialbeamten aus Düsseldorf dürften froh gewesen sein, nicht mehr in der Eifel einrücken zu müssen. Doch die Schließung des Bunkers löst auch Bedauern aus. Harald Röhlings Großvater, mittlerweile im Ruhestand, will das Bauwerk vor dem Verfall bewahren.
Er war noch mindestens einmal die Woche hier vor Ort, um nach dem Rechten zu schauen, bis er zu alt dafür wurde. Das hier war sein Lebenswerk.
Ein Grund, warum Familie Röhling den Bunker und das Grundstück Ende der 90er Jahre vom Land kaufte. Geheim war der Bunker übrigens nie, weiß Peter Henkel heute. Spionen aus dem Ostblock war der kleine Ort Urft schon früh ein Begriff.
Wir haben jetzt mal die Unterlagen gesichert, die die Stasi angelegt hat. Und da sind schon Fotos aus der Bauphase des Bunkers überliefert. Das heißt also, der Ostblock war tatsächlich schon in der Bauphase über dieses gesamte Projekt informiert. Sie wussten genau, was dort entsteht, wer dort im Notfall untergebracht werden soll. Also die Geheimhaltung war eigentlich schon bei Baubeginn nicht mehr gegeben.
Heute steht der Schutzbau jedermann offen. Seit 2009 bietet Harald Röhling dort Führungen an. Das war Unser Land – Geschichten aus Nordrhein-Westfalen, der Podcast zur Jubiläumsausstellung im Düsseldorfer Behrensbau. Mein Name ist Claudia Rometsch. Wenn ihr die nächsten Folgen nicht verpassen wollt, abonniert unseren Podcast. Mehr erfahrt ihr auch auf unserer Website www.unser-land.nrw.